Liebe Geschwister, liebe Gäste, wir wollen heute unsere Betrachtung, unser Studium der Offenbarung des Johannes fortsetzen. Ich bitte euch, eure Bibel im Buch der Offenbarung ganz am Ende der Bibel aufzuschlagen. Wir werden heute, wir sind immer noch im Kapitel 1 und wir werden die Verse 9 bis 20 auch betrachten. Offenbarung des Johannes, Kapitel 1, die Verse 9 bis 20. Ich lese zunächst diesen Text für uns. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune. Und die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamus und nach Thyatira, und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Er legte aber seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesen geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du zu deinem Wort, zu uns in deinem Wort und durch dein Wort redest. Du lässt uns nicht in der Unwissenheit, sondern du offenbarst dich. Du bist ein Gott, der spricht und der nicht aufhört zu reden. Du hast in diesen letzten Zeiten durch deinen Sohn deutlich und klar zu uns gesprochen. Wir haben, Herr, durch Jesus Christus dein Angesicht sehen und wir wissen, was du für ein Gott bist. Gott voller Liebe, voller Erbarmen und Gnade. Und Herr, wir freuen uns, dass wir dich kennengelernt haben, dass wir wissen, durch deinen Sohn Jesus Christus haben wir ewiges Leben. Herr, du siehst, dass wir oft einen schwerfälligen Geist haben und große Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, was du uns sagst in deinem Wort. Hilf uns bitte durch deinen Geist dazu. Hilf uns zu verstehen, was wir hier lesen, was zu unserer Ermutigung, zu unserem Trost auch geschrieben worden ist, Herr. Ja, wir bitten dich hier, öffne uns den Verstand und das Herz, dass es uns wirklich dient, dich zu erkennen und zu wissen, was du für ein Gott bist. Dass du ein herrlicher, ein wunderbarer Herr bist, der uns begegnet ist. Amen. Amen. Letzte Woche haben wir in der Einleitung zu diesem Buch der Offenbarung gesehen, zu welchem Zweck, zu welchem Ziel diese Prophetie uns gegeben worden ist und auch wie sie zu interpretieren ist, wie wir sie verstehen sollen. Die Botschaft der Offenbarung wird den Christen aller Zeiten, sie wird nicht zu einer bestimmten Kategorie von Menschen gegeben, sondern sie wird den Christen aller Zeiten als Trost und Ermutigung in der Bedrängnis gegeben. Und was seine Auslegung angeht, wir sollen sie nicht, das haben wir auch gesehen, als einen Film, als eine Art Wochenschau über die zukünftigen Ereignisse sehen. Es handelt sich mehr um eine Vision voller Sinnbilder. Und diese Sinnbilder greifen meistens auf das Alte Testament zurück. Deshalb ist es auch wichtig, wenn wir die Offenbarung lesen, dass wir wissen, dass sehr viel aus dem Alten Testament kommt und nicht neu ist, sondern schon vorausgesagt wurde, sodass wir diese Prophetie auch richtig deuten können. Ein Punkt, der unsere Aufmerksamkeit ganz besonders erregt hat, war Jesu Versprechen, das haben wir letzte Woche gesehen, dass er in Kürze kommen würde und dass diese Zeit nahe ist. Wir haben gesehen, dass dies nicht unbedingt hieß, dass die Wiederkunft Jesu innerhalb weniger Jahre erfolgen musste, sondern dass es tatsächlich um einen in der Bibel recht häufig vorkommenden Ausdruck handelt, der mehr die Gewissheit des göttlichen Eingreifens durch das Gericht und auch die Notwendigkeit für die Gläubigen in dieser Erwartung geduldig zu sein betont. Ich sage es nochmal, ein langer Satz. Es drückt aus, dass wenn Gott sagt, ich komme bald, dass es tatsächlich etwas ist, was sich erfüllen wird. Und gleichzeitig betont es, dass wir in der Erwartung, in der Geduld auf dieses Eingreifen warten sollen. Erinnert euch an die Predigt, die wir auch vor einigen Wochen über das Buch Habakuk hatten, wo Gott dem Prophet Habakuk sagt, warte auf die Erfüllung dieser Prophetie, das wird sich mit Sicherheit erfüllen. Wir haben auch eine Stelle in Jesaja, im Buch des Propheten Jesaja, im Kapitel 14, Vers 6, wo der Prophet Jesaja den Tag des Herrn mit folgenden Worten ankündigt. Er sagt, der Herr, der Tag des Herrn ist nahe, er naht. Und damit spricht er oder sieht er nicht nur das Gericht über Babylon, das einige Jahrzehnte später stattfinden sollte, sondern er scheint auch das Gericht über die ganze Erde, ganz am Ende der Zeit auch zu meinen. Also wir sehen, wenn da steht, der Tag ist nah, das bedeutet oft, das verweist oft auf irgendwas, was in der nahen Zukunft geschehen soll, aber auch auf etwas, was auch seine endgültige Erfüllung ganz am Ende der Zeit haben kann. Also es ist jetzt kein Widerspruch. Ja, lass uns heute diesen Text betrachten, den wir gerade gelesen haben. Wir lesen in Vers 9, dass der Autor des Buches Johannes ist. Johannes. Von dem wir annehmen, dass es sich tatsächlich um den Apostel Johannes handelt, der Autor auch des vierten Evangeliums, der Jünger, den Jesus liebte, so ist er uns auch bekannt. Johannes will uns zunächst über die Umstände aufklären, unter denen diese Weissagung auch gegeben worden ist. Was er zuerst sagt, ist, stellt sich als ein Bruder vor. Also nicht jetzt, wie er es oft sagt, dass als der Älteste, als ein Apostel Jesu Christi hier, aber hier erniedrigt er sich auf die Stufe, die gleiche Stufe wie die anderen Christen, indem er sagt, ich bin euer Bruder und ich teile auch gemeinsame Dinge mit euch. Er richtet sich an Christen, diese Botschaft, die er von dem Herrn Jesus Christus bekommen hat, ist für sie, ist an sie gerichtet und betont, dass er mit ihnen einige Merkmale teilt. Und er nennt auch drei Dinge. Er nennt drei Dinge hier im Vers 9. Ich bin euer Bruder und ich habe mit euch auch Anteil an der Bedrängnis, erstens, zweitens am Reich und drittens am standhaften Aussagen Jesu Christi. Wir wollen kurz diese drei Dinge jetzt betrachten. Zunächst die Bedrängnis. Wir erinnern uns, dass kurz vor seinem Tod der Herr Jesus seine Jünger von der Bedrängnis gewarnt hat, die sie in der Welt erfahren würden. Das tut er in seiner letzten Rede, in seinem Passamal. Und er sagt in Johannes Kapitel 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Jesus verspricht seinen Frieden. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Sehr wichtig. In der Welt habt ihr viele Anfechtungen, Bedrängnis, aber ich habe die Welt überwunden. Ich bin Sieger über diese Dinge. Und deshalb seid getrost, habt Frieden. Frieden ist nicht irgendwas, was wir in uns durch irgendwelche psychologische Einflüsse erwirkte Einflüsse schaffen kann, sondern Jesus ist der Einzige, der uns wirklich wahren Frieden geben kann. Jesus hat auch gesagt, der Schüler ist nicht größer als sein Meister. Die Verfolgung, die Jesus erlebt hat, müssen auch seine treuen Jünger in einer feindlichen Welt erleben. Und wir werden auch ausführlich sehen, hier im Buch der Offenbarung, was sich unter diesem Begriff Welt verbirgt. Johannes erklärt hier, dass er sich auf einer Insel namens Patmos befindet, weil er, und das ist der Grund, warum er dort ist, weil er das Wort Gottes verkündet hat und auch treu Zeugnis abgelegt hat. Das war die Folge der Verfolgung, der Bedrängnis. Clemens von Alexandria, ein Kirchenvater, der am Ende des 2. Jahrhunderts gelebt hat, berichtet, und es ist hilfreich, auch das zu lesen, dass Johannes in der Stadt Ephesus gewirkt hat. Wir wissen, dass Paulus zunächst den Timotheus dort hinterlassen hat, als Bischof der Gemeinde dort, und später kam auch der Apostel Johannes und hat dort in dieser Stadt Ephesus gewirkt. Sehr große Gemeinde in der damaligen Zeit. Und im Jahr 94, also das sind fast 50 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, wurde Johannes aufgrund der Verfolgung unter dem Kaiser Domitian, der römische Kaiser war, auf diese einsame Insel Patmos im Ägäischen Meer, in der Ägäis, verbannt. Er wurde dort verbannt. Es ist schon Gnade, wenn man weiß, dass Domitian sehr viele Christen auch hat umbringen lassen. Nur übrigens ist Johannes der einzige Apostel, der keinen Märtyrertod erlebt hat. Er hat auch ziemlich lange gelebt. Das hat auch interessanterweise unser Herr auch prophezeit. Und dort auf dieser Insel soll Johannes 2 Jahre lang geblieben sein, bevor Domitians Nachfolger, Domitian ist irgendwann gestorben, und sein Nachfolger, der Kaiser Nerva, erlaubte ihm auch die Rückkehr nach Ephesus, wo er bis ans Ende seines Lebens auch gewirkt hat. Zweitens, Johannes fügt hinzu, dass er trotz der Verfolgung zusammen mit den anderen Gläubigen bereits am Reich Gottes teilhat. Weil Jesus bereits die Welt überwunden hat. Wenn Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden, bezieht er sich auf irgendwas, was schon erfolgt ist. Er sagt nicht, ich werde die Welt überwunden, sondern er hat die Welt überwunden. Und Jesus herrscht schon als König. Und das Größte dabei, das Wunderbare dabei ist, dass wir mit ihm auch mitherrschen. Und deshalb sagt auch hier Johannes, wir haben auch am Reich Gottes teil, obwohl wir in der Verfolgung stehen. Wir haben in Vers 6, erinnert euch, wir haben dort gelesen, dass Gott uns zu Königen und zu Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Der Apostel Petrus bestätigt das auch in seinem ersten Brief. Wir lesen auch in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Er spricht zu den Christen, ja, zu der Gemeinde und weltweit. Und er sagt, ihr seid ein auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum. Beide Begriffe bringt er hier zusammen. Ein königliches Priestertum. Ihr seid Könige und Priester. Ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Diese Tatsache, dass wir mit Christus schon herrschen, wird in vielen Briefen des Neuen Testaments wiederholt. Wir sehen auch zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 2, dass Paulus sagt, Gott hat uns durch unsere Vereinigung mit Christus, in Christus, dieser Begriff ist sehr wichtig, in Christus, das bedeutet, aufgrund unserer Vereinigung mit Christus, durch den Glauben, Gott hat uns in der Himmelswelt mitsitzen lassen. So übersetzt zum Beispiel die Elberfelder. Gott hat uns im Himmel mit Christus mitsitzen lassen. Was heißt das, dass wir Bürger des Reiches Gottes sind? Das hat Konsequenzen, das ist nicht umsonst, dass es gesagt wird. Es bedeutet zunächst, dass wir in unserem täglichen Leben, in unserem Alltag die Werte und auch die Erwartungen des Reiches Gottes verkörpern durch unser Verhalten. Es hat konkrete Folgen für unser Leben. Wir sind Könige und Priester und wir leben auch nach diesen Prinzipien entsprechend. Priester zu sein bedeutet, das haben wir auch gesehen, Botschafter. Ein Priester ist ein Botschafter. Botschafter der erlösenden, heilenden und befreienden Gnade Gottes. Und das ist auch wichtig, dass wir auch den Ort merken, wo wir diese Funktion ausüben. Es ist in einer zerbrochenen und verwundeten Welt, dass wir Botschafter sind. Wir verkündigen die heilende Botschaft, eine Menschenwelt, die kaputt geht, die keine Hoffnung hat. Die Realität, die Christen bereits erleben, steht im Gegensatz, so wie wir hier sehen, zu der Vorstellung, dass das Reich Gottes erst nach der Rückkehr des Herrn beginnen wird. Sicherlich wird dieses Reich auch für alle Menschen offenbar nach der Wiederkunft des Herrn. Aber wir leben schon in dieser Realität. durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist haben wir bereits das Angeld auf das Königreich erhalten. Aber wie gesagt, diese Herrlichkeit wird sich erst in der kommenden Welt voll entfalten. Das war das Zweite. Erstens haben wir Anteil an der Bedrängnis und zweitens am Reich. Drittens am standhaften Ausharren Jesu Christi. Es wird auch oft so übersetzt, Ausdauer oder Geduld in Jesus. Das müssen wir auch verstehen, dass die Voraussetzung für den Erhalt der Krone in der kommenden Welt, also diese Krone wird uns versprochen, aber wir tragen sie immer noch nicht auf unserem Kopf, auf unserem Haupt. Und der Erhalt dieser Krone wird an eine Voraussetzung geknüpft. Und das ist dieses standhafte Ausharren in der Bedrängnis. Jesus wird später auch der Gemeinde Philadelphia, eine treue Gemeinde, erklären. Kapitel 3, Vers 10 und 11. Und wir werden später diese Verse sehen. Es sagt zu der Gemeinde in Philadelphia, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Also diese genauen Begriffe erwähnt hier der Herr Jesus. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Und dann wiederholt der Herr Jesus auch sein Versprechen, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Lass dir deine Krone nicht wegnehmen, indem du deine Hoffnung aufgibst. Die Bibel, das Neue Testament ganz besonders, betont immer wieder, dass es einen Lohn gibt für diejenigen, die treu dem Herrn Jesus dienen. Es ist ein Paradox, dass die gute Nachricht solche ablehnenden Reaktionen bei den Menschen dieser Welt hervorruft. Es ist eine gute Nachricht, es ist eine wunderbare Nachricht. Wir haben wunderbare Verheißungen in dieser Nachricht. Aber trotzdem wird sie von den Menschen dieser Welt abgelehnt. Und der Grund dafür, das werden wir später sehen, es hat damit zu tun, dass in dieser Welt dämonische Mächten regieren und die Menschen beeinflussen und in ihrer Macht halten. Johannes fährt in Vers 10 fort. Er sagt, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Mit dem Ausdruck im Geist meint hier Johannes, dass der Heilige Geist ihn ergriffen hat, so wie auch manche Propheten im Alten Testament. Denken wir an den Prophet Hesekiel, der auch sogar im Geist nach Jerusalem versetzt wird, wo er bestimmte Dinge sieht. Sodass Johannes sieht und hört, das, was er sieht und hört, Teil einer Vision ist. Es ist sehr wichtig, dass wir erkennen hier, dass es nicht Teil der realen Welt ist, sondern eine Vision. So ein bisschen wie in einem Traum. In einem Traum sehen wir nicht die Wirklichkeit, sondern wir vermischen auch manchmal die Realitäten, obwohl das, was wir in einem Traum erleben, oft sich auf tatsächliche Dinge bezieht, die wir erlebt haben. Wir kennen die Leute, wir kennen die Orte, wir kennen die Umstände. Wir haben in diesem Vers auch eine seltene Anspielung auf den Tag des Herrn. Er sagte, am Tag des Herrn, das ist der Sonntag. Und das zeigt, dass zu dieser Zeit, dass bei den Christen der jüdische Schabbat schon ersetzt worden war. Also damals, ganz am Anfang, haben sich die Christen noch am Samstag versammelt, vor allem die messianischen Juden. Und später ist der Auferstehungstag des Herrn, der Sonntag, der Tag des Herrn, geworden, wo die Menschen sich regelmäßig auch versammelt haben. Also Johannes war im Geist am Tag des Herrn und er hörte hinter ihm eine gewaltige Stimme. Ich weiß nicht, ob du schon einmal von jemand überrascht worden bist, der hinter dir stand und der jemand mit einer sehr, sehr, sehr laute Stimme. Also das ist schon, wenn es dir schon passiert ist, das ist schon etwas, was uns erschreckt. Und hier betont Johannes, dass es eine gewaltige Stimme war, wie eine Posaune. Er wurde dadurch zutiefst erschreckt. Und diese Stimme befiehlt ihm, dass er die erhaltene Botschaft niederschreiben soll und an die 7 Gemeinden Asiens adressieren soll. Und er nennt auch diese Gemeinden: Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Philadelphia und Laodicea. Wenn ihr heute in die Türkei reist, werdet ihr diese Städten nicht mehr so sehen, wie sie früher waren. Ihr werdet nur so alte Resten, Trümmer von diesen Städten sehen. Die kann man auch heute besuchen. Diese 7 Städte befinden sich tatsächlich im Westen der heutigen Türkei. Und wenn man sich das so vorstellen will, also stellt euch so eine Art imaginären Kreisbogen oder eine Schleife, besser gesagt, von einer Länge von circa 400 Kilometer. Und diese Schleife hat diese Städte miteinander verbunden. So 400 Kilometer lang, 200 nach Norden und dann wieder 200 nach dem Süden. Wir sehen, dass Johannes sich in die Richtung dieser Stimme dreht. Er wendet sich in Richtung dieser Stimme um und er sieht etwas. Er hat eine Vision hier, eine erstaunliche Vision. Er sieht eine Menschengestalt, einen Menschen, jemand, der wie so ein Menschen aussieht, inmitten von 7 goldenen Leuchtern. Und es ist auch interessant hier, dass er von einem Menschensohn spricht, weil er diese Vision sofort mit der Vision des Menschensohnes aus dem Buch Daniel in Verbindung bringt. Im Buch Daniel, wir haben das mehrmals erwähnt, hat Daniel die Vision von einem Menschen, der auf den Wolken ist und der wie ein Menschensohn aussieht, dem die Autorität und die Kraft und die Macht von Gott gegeben wird. Und wir verstehen, wenn er das sagt, dass es sich um den Herrn Jesus handeln muss. Aber sein Name wird noch nicht erwähnt. Ist auch interessant, wie schon mal gesagt, dass Johannes den Herrn Jesus nicht so sieht, wie die Jünger ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben. Nach der Auferstehung Jesu haben die Jünger den Auferstehungsleib unseres Herrn gesehen. Sein tatsächlicher Leib, wie er aussieht nach seiner Auferstehung. Ein Leib der Herrlichkeit. Aber was hier Johannes sieht, ist nicht diesen Körper des Herrn Jesus. Denn was er sieht, ist eher symbolischer Natur. Johannes sieht auch, wenn er den Herrn Jesus sieht, 7 Leuchter, die ihn umgeben. Und diese 7-armigen Leuchter erinnern an die sogenannten Menorah. Ihr wisst doch, in der Stiftshütte oder im Tempel gab es im vorderen Teil eine große Menorah. Man schätzt, dass sie sehr, sehr schwer war, aus reinem Gold, vielleicht so 50 Kilo schwer, 7-armig. Und er sieht 7 Leuchter. Und im Vers 20 lesen wir, welche Bedeutung diese 7 Leuchter haben. Sie sollen 7 Gemeinden symbolisieren, die 7 Gemeinden, die wir schon erwähnt haben. Für jede Gemeinde ein Leuchter. Und dieses Symbol des Leuchters weist darauf hin, dass die Gemeinde im Neuen Bund ein heiliger Tempel ist. Das verbindet die Gemeinde mit dem Tempel im Alten Testament. Die Gemeinde ist eine Wohnung Gottes im Geist, sagt auch das Neue Testament. Ein heiliger Tempel, wo Gott seine Wohnung genommen hat. Wie wir bereits gesehen haben, erinnert auch die Erwähnung der Leuchter an eine Stelle im Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 4, wo wir auch so ein ähnliches Bild sehen. Und das legt nahe, dass jede Gemeinde ihr Öl, das heißt ihre Kraft, dort sieht Sacharja diese Leuchter und er sieht, wie diese Leuchter Öl bekommen, direkt von Ölbäumen. Das ist auch eine Vision, ne? Natürlich symbolisch. Und dieses Öl ist der Heilige Geist. Und das will hier sagen, dass die Gemeinde, jede Gemeinde, ihre Kraft, das heißt das Öl, vom Heiligen Geist bezieht, um als Licht in der Welt zu leuchten. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wie können wir das Licht der Welt? Ganz einfach, indem wir das Öl, das damals wurde Öl als Brennstoff verwendet, und dieses Öl ist der Heilige Geist und er führt dazu, dass wir in dieser Welt als Lichter leuchten können. Inmitten dieser Leuchter sieht Johannes einen menschähnliches Wesen. Und er gibt uns eine Beschreibung von diesem Menschensohn. Er trägt ein königliches Gewand, ein langes, weißes, reines Gewand, wie das Gewand von einem König oder von einem Priester, wir wissen nicht ganz genau, oder vielleicht von beiden. Und er trägt auch einen goldenen Gürtel um die Brust. Das muss man uns vorstellen, so wie ein, manchmal gibt es Leute, die tragen irgendwie so eine Fahne oder, um die Brust. Hier ist es ein goldener Gürtel. Johannes sagt, sein Kopf und sein Haar sind weiß wie Wolle oder Schnee. Seine Augen leuchten wie Feuer und seine Füße sehen wie glühendes Metall aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon in eine Schmiede gesehen habt, also wenn das Metall flüssig ist, dann leuchtet es, glüht wirklich. Und das sieht er, seine Füße sehen, seine Beine sehen so aus. Diese Bilder erinnern uns an zunächst den Hochbetagten oder den Uralten, den wir in Daniel, der uns in Daniel Kapitel 7, Vers 9 auch vorgestellt wird. Und dort wird klar, dass es sich um den ewigen Gott darstellt. Also Gott wird, es ist nicht umsonst, dass zum Beispiel so Künstler wie Michelangelo Gott wie wie einen alten Mann darstellt. Er hat dieses Bild von diesem sogenannten Hochbetagten aus Daniel 7. Und die Tatsache, dass Gott so wie ein alter Mann dargestellt wird, weist darauf hin, dass er ein ewiger Gott ist. Und in der Vision, ich lese vielleicht kurz aus Daniel 7, diesen Vers 9. Damit ihr seht, also welche Parallele es gibt auch mit dem Buch Daniel. Daniel Kapitel 7, Vers 9. Daniel sagt, ich schaute und da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter, in einer anderen Übersetzung steht ein Uralter, setzte sich und sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Erinnert auch an die Vision, die auch der Prophet Ezekiel auch gehabt hat. Hier wird ganz deutlich, dass dieser hochbetagte Gott der Vater ist. Weil wir lesen weiter von einem Menschensohn, der ihm vorgestellt wird. Aber kurz davor, und das ist auch wichtig, wenn wir Daniel 7 lesen, kurz davor wird uns was anderes, auch Wichtiges gesagt, das uns hilft auch zu verstehen, den Kontext dieser Prophetie. Kurz davor, im gleichen Kapitel, Kapitel 7, hatte Daniel eine Vision von vier bösen, tierähnlichen Weltreiche. Das sind vier Tiere, die Weltreiche darstellen. Und schließlich, auch diese Tiere steigen nacheinander auf, aber verschwindet. Das heißt, ein Tier verjagt das bisherige. Und sie verschwinden alle. Und schließlich, nach dieser Vision, nähert sich jemand, Daniel sagt, gleich einen Menschensohn. Er nähert sich dem Hochbetagten und erhält eine ewige Herrschaft, von der gesagt wird, sie wird nie vergehen und wird sich auf alle Völker für alle Zeiten erstrecken. Der goldene Gürtel, den der Menschensohn aus der Offenbarung um seine Brust trägt, ähnelt dem Gürtel aus Goldfäden gewebt, ne, der der hohe Priester im alten Bund trug. Es wird uns deutlich, neben seinem königlichen Amt, er wird uns als ein König dargestellt, der Herr Jesus auch ein hoher Priester ist. Und in Daniel 10 wird auch dieser Gürtel von einem in Leinen gekleideten Mann getragen, den Daniel am Ufer des Tigrisflusses sieht. Also Daniel befand sich damals in Babylon, im heutigen Irak. Und er sieht auch wieder so einen Menschen im leinenen Kleider. Priester haben auch solche Kleider getragen. Und er sagt, ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Ufas war eine Stadt, wo feines Gold auch gewonnen wurde. Und sein Leib war wie ein Topas, also wie ein kostbarer Stein. Und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Also ihr seht hier, es ist vielleicht viel, ja, ihr denkt, wir sind überschlagen mit irgendwelchen Bibelversen. Aber das nächste Mal, wenn ihr das Buch Daniel lest, ja, es ist sehr wichtig, dass ihr das, was ihr seht, was ihr lest, doch in Verbindung mit dem auch bringt, was wir in der Offenbarung sehen. Das sind Bilder, die sich tatsächlich auf Gott und auch auf unseren Herrn Jesus beziehen. Und was wichtig auch, was Johannes hier sagt, das ist auch nicht etwas, was er erfindet, sondern irgendwas, was er tatsächlich gesehen hat, was ihm hilft auch zu verstehen, wie die Prophetie im Alten Testament zu verstehen ist. Er sieht Dinge, er sieht sie wirklich und er denkt automatisch, weil er seine Bibel kannte, an Daniel. Er sagt, jetzt verstehe ich. Ja, was damals geschrieben wurde. So sehen wir, dass die Prophetie so zu verstehen ist. Das Alte Testament erklärt oft, wie wir die Prophetie im Neuen Testament verstehen sollen. Und das Neue Testament umgekehrt erklärt auch, wie wir die Prophetie im Alten Testament verstehen sollen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Dann wird gesagt, Christus hält 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und das hat auch eine wichtige Bedeutung. Interessant auch zu wissen, so eine kleine Geschichte, die ich hier erwähnen sollte. Der Kaiser Domitian hatte einen kleinen Sohn, der im frühen Alter gestorben ist. Und König Domitian ließ zur Ehre seines verstorbenen Kindes Münzen prägen. Und auf diesen Münzen wurde sein Kind dargestellt, spielend mit Sternen in seiner Hand. Und hier, was diese Vision auch uns sagen will, ist, dass es der Sohn Gottes ist, der nach seinem Tod und seiner Auferstehung alle Macht vom Vater erhalten hat. die Macht, die damals der Kaiser besaß, aber ist nicht der wahre Kaiser, der wahre Herrscher der Welt. Der wahre Herrscher ist der Herr Jesus Christus. Er hat alle Macht von seinem Vater bekommen und deshalb hält er diese Sterne in seiner Hand. Und später wird auch erklärt, was diese Sterne bedeuten. Es wird auch gesagt, diese Sterne sind die sieben Engel der Gemeinde. Es ist unklar, wer diese Engel sind, aber es handelt sich wahrscheinlich um Engelwesen, die speziell dazu bestimmt sind, jeder Gemeinde zu dienen. Das heißt, jede Gemeinde hat einen bestimmten Engel. Ja. Also wir wissen auch in der menschlichen Tradition, es gibt viele Menschen, die vielleicht zu Unrecht denken, dass sie einen Engel haben. Ja. Also es ist nicht der ADAC, der ein Engel ist, sondern es gibt also Menschen, die denken, also ich habe einen Engel, der mich bewahrt. Und wenn sie auf wunderbare Weise auf der Straße bewahrt werden, sagen sie, es war mein Schutzengel, der mich bewahrt hat. Aber die Bibel lehrt tatsächlich nicht, dass jeder Mensch einen Schutzengel hat, sondern dass Menschen, also Gläubigen, einen Schutzengel haben. Dass Gemeinden einen Schutzengel haben. Und es ist sogar Engelwesen gibt, die bestimmt sind, über bestimmte Länder sogar zu herrschen. Sehen wir auch im Buch des Propheten Daniels. Zum Beispiel, wenn derjenige, der sich in Daniel 10 offenbart, der wahrscheinlich auch der Herr Jesus Christus vor seiner Fleischwerdung ist, der sagt in Daniel 10, dass das dämonische Mächte dem Engel von Persien auch dass sie Widerstand geleistet haben, dass ein anderer Engel, der Erzengel Michael, auch zu Hilfe gekommen ist. Dann lesen wir weiter, dass aus dem Mund dieses Menschensohnes ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorgeht. Und das ist auch etwas, was wir im Alten Testament finden. Wie gesagt, es sind Dinge, die nicht erfunden sind, bezieht sich immer auf irgendwas im Alten Testament. Jesaja, der Prophet, spricht im Kapitel 49 seines Buches von dem kommenden Messias. Das ist eine messianische Prophetie. Und er sagt, das ist jemand, dessen Mund der Herr wie ein scharfes Schwert gemacht hat. Er hat ihn im Schatten seiner Hand geborgen und ihn zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat ihn in seinen Köcher versteckt. Sein Mund ist wie ein scharfes Schwert, der Mund von diesem Messias. Jesaja Kapitel 49. In der Vision leuchtet das Gesicht des Herrn wie die Sonne in ihrer Kraft. Und wenn er das sieht, erinnert sich Johannes sicherlich genau an diesen Zeitpunkt, an die Vision von Jesus, die er bereits auf dem Berg der Verklärung gehabt hat mit den anderen Jüngern, die dabei waren. Wo er beschreibt auch, dass auf diesem Berg das Aussehen des Herrn Jesus so wie die strahlende Sonne war. Er sieht auch hier dieses Gesicht des Herrn auch strahlen wie die Sonne. Nochmal, der Unterschied ist, dass Johannes hier eine Vision mit symbolischem Charakter hat, während auf dem Berg er den echten, verherrlichten Leib Jesu gesehen hat. Wir sollen uns natürlich den auferstandenen Herrn nicht mit einem Schwert aus seinem Mund vorstellen. Wir werden auch sehen, dass er später wie ein Lamm, das geschlachtet wurde, auch dargestellt wird. Ein Schwert aus seinem Mund hervorgeht, bedeutet, dass er, Jesus Christus, das Wort Gottes ist. Er ist das lebendige Wort Gottes. Ja, er ist der Autor der Offenbarung Gottes. Wenn Gott spricht, spricht er durch seinen Sohn. Jesus ist das wahre Wort Gottes. Und die Worte, die aus seinem Mund kommen, sind wirkungsvoll. Es sind nicht wie Menschen Worte. Menschen sagen oft Dinge, versprechen Dinge, die sich nicht erfüllen. Verheißungen, Versprechungen, die sie nicht erfüllen können. Hier wird betont, das, was der Herr Jesus sagt. wirkungsvoll ist. Er ist sein Wort, sagt auch Jesaja, das Wort Gottes, kehrt nicht zurück, ohne das erfüllen zu haben, wofür er gesandt worden ist. Und so ist es auch mit unserem Herrn. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Er ist ein Richter der Gedanken, sagt uns der Hebräerbrief. Kapitel 4, Vers 12, kennt ihr vielleicht diesen Vers. Das Wort Gottes, die Worte unseres Herrn sind Richter der Gedanken des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Du kannst dich nicht vor dem Herrn verbergen. Du kannst nicht deine Sünden verbergen. Du kannst nicht Theater spielen vor ihm. Er kennt dich. Er schaut in dein Herz hinein. Alles ist enthüllt und aufgedeckt, sagt uns die Schrift, vor den Augen dessen, dem wir eines Tages Rechenschaft geben müssen. Wie viele von ihm, die Zeugen einer göttlichen Offenbarung geworden waren, wird Johannes von Angst erfüllt, wenn er dieses Bild sieht. Und hier lesen wir, er fällt wie tot zu den Füßen Jesu. Aber der Herr legt seine Hand auf ihn und tröstet ihn. Er sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen bedeutet, es ist wahr. Der Herr lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist wahr. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Was zuvor wir gelesen haben, erinnert euch an den Vers 8, wo Gott sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Was vorher gesagt wurde vom Vater, wendet jetzt Jesus auf sich selbst an. Jesus nimmt diese Worte und wendet sie auf sich an. Das heißt, Daniels geheimnisvoller Menschensohn und der Uralte auf dem Thron teilen die gleichen göttlichen Attributen. Das ist, als ob sie hier verschmelzen würden. Das heißt nicht, dass der Vater und der Sohn die gleiche Person sind. Nein, wir wissen, dass es in Gott drei Personen gibt. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber hier wird betont, dass sie die gleiche Herrlichkeit, die gleiche Attribute teilen. Die Tatsache, dass das Wesen in der Vision sagt, dass er tot war und jetzt lebt, lässt keinen Zweifel an seine Identität. Es ist der auferstandene Herr Jesus, der zu Johannes spricht. Hier sind wir sicher, es ist der Herr Jesus, der sich hier dem Johannes offenbart. Und wenn Jesus in Vers 18 sagt, dass er die Schlüssel des Totenreiches und des Todes hat, bezieht er sich wahrscheinlich auf den Schlüssel des Hauses Davids. Sein etwas, was wir auch im Alten Testament finden. Dort wird zum Beispiel in Jesaja, Kapitel 22, Vers 20, ist von dem Palastmeister des Königs von Juda gesprochen. Er hieß Eliakim. Und Gott sagt, ich werde ihm den Schlüssel des Hauses Davids anvertrauen. Und wenn er aufschließt, niemand wird zuschließen. Und wenn er zuschließt, niemand wird öffnen. Ein Bild, das auch zeigt, dass dieser Mensch die Autorität von Gott selbst bekommen hat. Jesus hat nach seiner glorreichen Auferstehung die Macht über die Lebenden und die Toten erhalten. Er hat den Tod besiegt und er schenkt denen, die an ihn glauben, ewiges Leben. Jesus befiehlt Johannes, seinem Apostel, aufzuschreiben, was er gesehen hat und was als nächstes geschehen wird. Wir werden sehen, die Dinge, die angekündigt werden, müssen sich in der Geschichte auch erfüllen. Und wie bereits betont, richtet sich diese Botschaft in erster Linie an Christen des ersten Jahrhunderts, aber auch im weiteren Sinne an Christen aller Zeiten, auch an uns und dann auch an die Menschen, die unmittelbar, wir wissen nicht, ob wir dazu gehören werden, aber auch an die Menschen, die unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn auch leben werden. Denn alle leben in der Erwartung der Wiederkunft Christi und teilen gemeinsam, haben Anteil an der Bedrängnis, am Reich und an der Geduld in Jesus. Welch auffallender Unterschied zwischen dem Christus, der hier uns in seiner ganzen Herrlichkeit und Pracht beschrieben wird, und dem kleinen Kind, das zu Weihnachten in eine Krippe geboren wurde. Wir sehen, wie der Herr Jesus Christus zu unserer Erlösung sich erniedrigt hat. Welche Herrlichkeit, diese Herrlichkeit besaß auch vor seiner Menschwerdung. Und das hat er abgelegt, hat sich erniedrigt, weil er uns geliebt hat. Und er ist zu einem kleinen Kind geworden. Aber welcher Unterschied zwischen dieser Herrlichkeit und dem Kind in der Krippe oder dem misshandelten Jesus am Karfreitag, der von Menschen bespuckt wurde, verhöhnt wurde, geschlagen wurde. Was für ein Unterschied. Und beides werden uns auch in der Offenbarung beschrieben. Beide gehören zum Herrn Jesus, sein Leiden, seine Erniedrigung, aber auch seine Herrlichkeit. Denn wie der Philipperbrief sagt, es ist wegen seines Leidens, wegen seiner Erniedrigung, dass er so umso mehr noch verherrlicht wurde. Johannes liefert seinen Lesern hier eine Reihe von symbolträchtigen Bildern, um die überwältigende Macht Jesu zu unterstreichen, zu betonen. Was der Text uns hier sagen will, welche Macht, welche Herrlichkeit hat der Herr, an den du glaubst? Und welche Konsequenzen das für dein Leben hat, wenn du einen solchen Herrn an deiner Seite hast? Angesichts der Verfolgung fühlten sich damals die Christen in Kleinasien wahrscheinlich machtlos. Verfolgte Menschen, verfolgte Christen, die kein Recht hatten, am Rande der Gesellschaft waren. Hatte Gott sie verlassen? Hatte Gott sie vergessen? Keineswegs. Johannes gibt ihnen hier eine Vision des verherrlichen Christus, der in ihrer Mitte ist. Wir haben letztes Mal gesehen, er steht hinter der Tür. Aber Johannes will auch sagen, er ist hier inmitten unter ihnen, ist unter dieser Leuchter, die Gemeinden symbolisieren. Sie sind nicht allein. Sie fühlen sich vielleicht verlassen, aber sie sind nicht allein. Der Herr Jesus Christus ist in ihrer Mitte. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir das erkennen. Derselbe Christus steht heute auf unsichtbare Weise inmitten seiner Gemeinde. Er ist auch da. Das feiern wir zum Beispiel, wenn wir das Abendmahl feiern. Christus ist da. Und was sollst du daraus lernen? Hab keine Angst. Hab keine Furcht. Lass dein Leben nicht von der Furcht bestimmen. Es gibt viele Christen heutzutage, die leben in ständiger Furcht, was in der Zukunft geschehen soll. Das führt sie dazu, zu verzweifeln und sogar sich verstecken zu wollen. Hab keine Angst, du bist nicht allein. Wir sind nicht allein in den Schwierigkeiten, die wir vielleicht durchmachen. Als Hohepriester und König tritt Jesus für uns ein und erteilt seinen Engel Befehle. Und diese Engel sind dazu da, sofort auszuführen, was der Herr zugunsten seiner Kinder, seiner Erwählten auch befiehlt. Amen.